Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Bettina Klein im Studio. Guten Abend. Schock heute Morgen in der Münchner Innenstadt. Ein Angreifer in der Nähe des NS-Dokumentationszentrums und des israelischen Generalkonsulats gab mehrere Schüsse ab und wurde dann von der Polizei getötet, die mit einem Großeinsatz vor Ort war. Die Ermittler gehen inzwischen von einem versuchten Terroranschlag aus. Und das am Jahrestag des Anschlags auf israelische Sportler während der Olympischen Spiele 1972 in München. Wir informieren gleich über das, was bekannt ist. Wie steht es insgesamt um die organisierte Kriminalität in Deutschland? Dazu wurde heute das aktuelle Lagebild vorgestellt. Nach den Landtagswahlen befinden sich sowohl die SPD als auch die CDU auf ihren regulären Klausurtagungen, auch dazu gleich mehr. Und von ihm dürften wir in Zukunft wohl wieder öfter hören.
Brexit is like climbing a mountain. We need vigilance, determination.
Brexit ist wie Bergsteigen, sagte er einmal. Man braucht Wachsamkeit, Zielstrebigkeit und Geduld. Michel Barnier, einst Brexit-Unterhändler für die EU, wird diese Eigenschaften wohl auch weiter in der Politik benötigen. Er soll neuer französischer Premierminister werden. In der Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr geht es um das Thema Islamismus. Diskriminierung beklagen, Kalifat predigen. Das ist der Titel der Sendung. Ein 18-jähriger Österreicher hat heute die Münchner Innenstadt in Angst und Schrecken versetzt. Die Ermittlungen zum Tathintergrund laufen. In den letzten Stunden erst gab es neue, weitere Erkenntnisse. Die bayerische Staatsregierung sieht ganz klar einen Zusammenhang mit dem israelischen Konsulat in der Nähe. Unser Landeskorrespondent Michael Watzke zu den Ereignissen des heutigen Tages in München.
Heute Morgen kurz nach neun in der Münchner Innenstadt. Ein 18-Jähriger schießt mit einem Repetiergewehr auf eine Polizeistreife. Die Beamten erwidern das Feuer und stoppen den Terrorschützen. Er stirbt vor Ort an seinen Schussverletzungen. 4 Stunden später steht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Tatort vor dem israelischen Generalkonsulat.
Zum Glück ist es am Ende gut ausgegangen. Es ist niemand verletzt worden, nur der Täter ist ausgeschaltet worden. Aber der trägt dafür die eigene Verantwortung.
Der Täter Emra I., ein österreichischer Islamist mit bosnischen Wurzeln, zuletzt wohnhaft im Salzburger Land, dort wegen dschihadistischer Gesinnung Polizei bekannt und wohl Anhänger der syrischen Terrorgruppe Jabhat al-Nusra. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann geht davon aus, dass der Einzeltäter nach München reiste, um am Jahrestag des Olympia-Attentates von 1972 einen antisemitischen Terroranschlag zu begehen.
Es liegt nun mal auf der Hand, wenn jemand hier unmittelbar in Sichtweite zum israelischen Generalkonsulat parkt, dann mit dem Gewehr um dieses Generalkonsulat herumgeht, da mit dem Schießen beginnt, dass es sicherlich oder mit eben hoher Wahrscheinlichkeit kein Zufall ist.
Die Generalstaatsanwaltschaft München, zuständig für Terroranschläge, hat die Ermittlungen übernommen. Münchens Polizeipräsident Thomas Hampel.
Wichtig war natürlich uns auch, dass wir die Objektschutzmaßnahmen und die Schutz, insbesondere jüdische Einrichtungen, aber auch die allgemeinen Objektschutzmaßnahmen, auch nochmal erhöht haben, die Einsatzkräfte sensibilisiert haben.
Anwohner und Passanten, die den Täter sahen, informierten die Polizei. Eine Streife in der Nähe des israelischen Generalkonsulats reagierte sofort und stellte den Täter. Der eröffnete mit einem, wie die Polizei sagt, altmodischen Repetiergewehr mit aufgesetztem Bajonett gezielt das Feuer auf die Beamten. Die schossen sofort zurück. Bayerns Innenminister Herrmann weist darauf hin, dass die Einsatzstrategie der Polizei vorsieht,
dass bei entsprechender Gefahr für Leib und Leben von Menschen, egal ob Terroranschlag, Amoklauf oder anderes, sofort mit aller Gewalt und mit dem, was an Kräften vorhanden ist, eingegriffen werden soll. So auch hier gehandelt wurde, nicht das Eintreffen von Spezialeinsatzkommandos abgewartet wird, sondern bei solcher akuten Gefahr, hier hat der Täter ja schon um sich geschossen gehabt, sofort alles versucht wird, um einen solchen Täter zu stoppen.
Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter dankte sowohl den Einsatzkräften als auch der Münchner Bevölkerung, die besonnen geblieben sei. Der SPD-Politiker forderte von der Bundespolitik ein Umdenken.
Ich würde mich freuen, wenn die Bundesregierung sich entschließen würde, alle Maßnahmen, die zur präventiven Verbrechensbekämpfung notwendig sind, ich spreche da beispielsweise von Vorratsdatenspeicherung, von Videoüberwachung, von ansatzlosen Personenkontrollen endlich einen rechtlichen Rahmen geben, damit wir für die Bürgerinnen und Bürger Sicherheit garantieren können. Ich glaube, die Vielzahl der Anschläge, der Attentäter der letzten Tage und Wochen machen einfach ein Umdenken in der Bundesregierung notwendig.
Der Münchner Oberbürgermeister im Bericht unseres Landeskorrespondenten Michael Watzke zum versuchten und verhinderten Terroranschlag heute in München. Und so viel zunächst zu diesem Thema. Die organisierte Kriminalität in Deutschland bleibt auf einem hohen Niveau. Das geht aus der alljährlichen Statistik des Bundeskriminalamtes hervor, die heute in Berlin vorgestellt wurde. Markus Pindur.
Der wirtschaftliche Schaden aus organisierter Kriminalität in Deutschland hat sich im Jahr 2023 verdoppelt. Das geht aus dem aktuellen Bundeslagebild hervor, das Bundesinnenministerin Faeser vorgestellt hat. Danach betrug die Schadenssumme im vergangenen Jahr 2,7 Milliarden Euro. Dies sei zugleich die höchste Schadenssumme der vergangenen 10 Jahre. Die Zahl der Tatverdächtigen insgesamt blieb mit 7.347 relativ konstant im Vergleich zu 2022. Die Bekämpfung der organisierten Kriminalität sei ein herausragend wichtiges Thema für die innere Sicherheit in Deutschland, so Bundesinnenministerin Faeser. Deshalb sorgten die Behörden für einen hohen Ermittlungsdruck.
Die Anzahl der AOK-Ermittlungsverfahren, allein 642 im Jahr 2023, ist unverändert hoch. Unsere harte Gangart hat Erfolg. Und sie ist auch absolut notwendig und auch für die Zukunft notwendig. Denn organisierte Kriminalitätsgruppierungen sind zunehmend bereit, mittels drastischer Gewalt vorzugehen. Oftmals völlig skrupellos und mit furchtbaren Mitteln schüchtern sie ihre Gegner ein.
32,5% der Täter waren Deutsche, 57,8% hatten keinen deutschen Pass. Faeser verwies darauf, dass es nun gesetzlich möglich sei, diese Straftäter schneller abzuschieben und dass dies auch umgesetzt werden müsse. Dem Lagebild zufolge wurden die höchsten Schäden auch im Jahr 2023 im Bereich Cyberkriminalität festgestellt. Hier belief sich die Summe auf 1,7 Milliarden Euro nach 588 Millionen im Vorjahr. Der größte Teil der Fälle wurde allerdings der Rauschgiftkriminalität zugeordnet, 41% aller Verfahren. Kokainschmuggel macht einen hohen Anteil der Drogenkriminalität aus. Deshalb kooperiert Innenministerin Faeser eng mit mehreren südamerikanischen Ländern.
Um die Kokainschwämme aus Südamerika zu stoppen, war ich Ende Februar selbst dort. Und zwar gemeinsam mit dem BKA, die Vizepräsidentin Martina Link war gemeinsam mit uns vor Ort. Wir haben direkte Sicherheitskooperationen geschlossen mit Brasilien, Peru, Ecuador und Kolumbien. Unser Ziel ist klar, die großen Mengen an Kokain sollen Europa möglichst gar nicht erst erreichen.
Das ist jedoch schwierig. Die Drogenkartelle haben besonders die großen europäischen Häfen im Blick. Die Bürgermeister von Hamburg, Antwerpen und Rotterdam seien deswegen im ständigen Kontakt untereinander und mit dem Innenministerium. BKA-Präsident Holger Münch wies darauf hin, dass auch die Einflussnahme der organisierten Kriminalität auf Menschen in ihrem Umfeld wichtig sei.
Und wir haben eine Menge an Verfahren geführt, wo eben auch diese Einflussnahme eine Rolle spielte, wo wir gesehen haben, wie zum Beispiel auf Hafenmitarbeiter in Hamburg Einfluss genommen wird und Summen bis zu 50.000 Euro für das Umsetzen eines Containers gezahlt wird.
Daraus ergeben sich erweiterte polizeiliche Strategien. Auch Firmen, deren Mitarbeiter und Behörden müssten für die Risiken der organisierten Kriminalität sensibilisiert werden.
Markus Pindor aus Berlin über das aktuelle Lagebild der organisierten Kriminalität in Deutschland. Nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen haben sich SPD und CDU jeweils zu ihren Klausurtagungen zusammengefunden. Es geht natürlich auch um die Konsequenzen aus den Wahlergebnissen. Es geht um die Zukunft der Ampelregierung, mithin um die Zukunft der Politik in Deutschland. Frank Capellan beobachtet die Treffen für uns.
Staatsmännisch steht Friedrich Merz im Garten des Schlosses von Neu-Hardenberg. Der Unionsfraktionsvorsitzende hat den Kanzler getrieben mit Forderungen in der Flüchtlingspolitik. Bei seinen Parteifreunden ist das gut angekommen. Seine Haltung aber zur Unvereinbarkeit von Kooperationen mit der Linkspartei und zu möglichen Koalitionen mit dem BSW könnte ihn noch in Schwierigkeiten bringen. Anders als noch gestern Abend bleibt Merz nun ruhig, bittet die Bundesregierung regelrecht um schnelle Vereinbarungen bei der Migration.
Die Bundesregierung weiß, dass es rechtlich zulässig und möglich ist, an den deutschen Außengrenzen zurückzuweisen. Sie muss jetzt eine politische Entscheidung treffen und diese politische Entscheidung, die kann schnell getroffen werden. Wir brauchen hier keine langen Diskussionen mehr. Und deswegen habe ich eine Bitte geäußert, nämlich, dass wir jetzt schnell entscheiden.
120 Kilometer weiter westlich schießt sich SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich auf den Oppositionsführer ein. Dass Merz ein Ultimatum gestellt hat, wonach bis zur kommenden Woche eine Einigung bei der Abweisung von Flüchtlingen an deutschen Grenzen erreicht werden müsse, weist Mützenich scharf zurück.
Wir werden in der nächsten Woche ja eine Debatte im Deutschen Bundestag haben und da werden wir das ganz konkret auch beraten und ich wundere mich eigentlich, dass Herrn Merz das nicht reicht, wenn ihn der Wahlkampf etwas da in seinen Gedanken durcheinander gebracht hat. Da muss er das selbst wissen.
Die Sozialdemokraten beschäftigen sich im brandenburgischen Nauen mit dem Auftreten der Ampel. Der Kanzler gerät weiter unter Druck, dass Mahmut Özdemir, immerhin parlamentarischer Staatssekretär im Innenministerium, die eigene Führung scharf angegriffen hat, sorgt für Gesprächsstoff. Scholz wird weiter Führungsschwäche vorgehalten. Den Wahlkämpfern im Osten hat er es nicht leicht gemacht, etwa als er die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen nicht hinreichend kommunizierte. Gestern Abend beim Bürgerdialog in Berlin kann Scholz den Vorwurf, dass er seine Koalition nicht mehr in der Hand habe, kaum entkräften.
Wie wollen Sie die Außendarstellung der Bundesregierung verbessern? Weil ich habe immer den Eindruck, ich bin selbst Erzieher, das ist wie so ein kleiner Haufen von Kindern, die irgendwie der eine sagt das eine, der andere sagt das andere und es wird alles nach außen kommuniziert.
Die Wahrheit ist, Sie haben recht. Jetzt ist die Frage, welches Patentrezept haben Sie? Ich meine, ich frage für einen Freund, aber...
Bröckelt nach solchen Aussagen der Rückhalt für Scholz in den eigenen Reihen weiter? Noch schauen alle auf den Wahlausgang bei der brandenburgischen Landtagswahl in knapp 3 Wochen. Sollte Dietmar Woidke dort SPD-Ministerpräsident bleiben, würde das auch für Scholz Entspannung bedeuten. Rolf Mützenich, der oft auch unglücklich über einsame Entscheidungen des Kanzlers war, gibt ihm in Nauen jedenfalls demonstrativ Rückendeckung.
Der Rückhalt für den Bundeskanzler ist bei mir absolut. Ich will Ihnen das sehr deutlich sagen. Ich unterstütze ihn in einer wirklich herausfordernden Zeit, die sowohl international als auch im Kampf um jeden einzelnen Arbeitsplatz, Sie sehen das bei der Meyerwerft, bei Thyssen, jetzt bei VW, alle Konzentration braucht.
CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt allerdings schwört seine Parteifreunde in Neu-Hardenberg schon einmal auf ein vorzeitiges Ende der Ampelkoalition ein. Er macht Kanzler Scholz für das Erstarken der Populisten verantwortlich.
Die Ampel, sie ist der Brandbeschleuniger auch für das Aufwachsen radikalerer Parteien. Und deswegen muss diese Ampelpolitik dringendst beendet werden. An aller Vorderst bei der Frage der Migration, der illegalen Migration.
Warten wir erst einmal den Wahlausgang in Brandenburg ab, ergänzt CDU-Chef Friedrich Merz. Da könnte ja noch einiges ins Rutschen kommen.
Frank Kapellan über die Fraktionsklausuren von Union und SPD. Und um 18 Uhr und gleich 24 Minuten gehen wir ins Ausland. 2 Monate hat der französische Präsident gebraucht, bis nach den hektisch anberaumten Neuwahlen ein neuer Premierminister gefunden war. Heute steht es nun fest, Emmanuel Macron hat einen bekannten Europäer nominiert, den früheren Brexit-Unterhändler für die EU-Kommission, Michel Barnier. Unsere Korrespondentin in Paris, Christiane Käs, ist uns jetzt zugeschaltet. Die Amtsübergabe sollte ja heute Nachmittag schon stattfinden. Wie weit sind die Ereignisse denn bisher gediehen?
Diese Amtsübergabe läuft in diesen Minuten. Die Übergabe von Gabriel Attal, der übrigens der jüngste Premierminister Frankreichs war, an Michel Barnier, der älteste Premierminister Frankreichs werden wird. Das Ganze im Hotel de Matignon, dem Sitz des Premierministers. Wir haben Michel Barnier auf den Fernsehbildern vorhin hier ankommen sehen. Er ist über den Innenhof gelaufen, ist dort von Gabriel Attal empfangen worden. Sie haben sich mit Handschlag begrüßt, haben sich dann zurückgezogen und sprechen jetzt hinter verschlossenen Türen und werden dann anschließend im Innenhof des Matignon ein paar Worte an die Mitarbeiter richten. Für Gabriel Attal werden es die Abschiedsworte sein. Für Michel Barnier die ersten Worte in diesem neuen Amt und entsprechend werden sie mit Spannung erwartet.
Was sprach denn in den Augen von Macron für Michel Barnier?
Es gibt in der Nationalversammlung keine absolute Mehrheit für einen politischen Block. Die Linken sehen sich als Wahlsieger. Sie drohen mit einem Misstrauensantrag gegen jeden, der nicht aus ihren Reihen kommt. Auch gegen Michel Barnier haben sie das bereits angekündigt. Macron hat sich trotzdem für einen konservativen Politiker entschieden, meines Erachtens, weil er sich davon erhoffte, dass er seine Regierungslinie dann einigermaßen so weiter fortsetzen kann wie bisher. Und entscheidend war dann in diesem Moment, der Rassemblement National, also die extrem Rechten, die sinngemäß auch gedroht haben, wir sprechen jedem das Misstrauen aus, der uns nicht passt. Und Michel Barnier war derjenige, der akzeptabel war, weil der Rassemblement National gesagt hat, ihn werden wir nicht sofort stürzen, wir werden erst mal abwarten. Also insofern war er ein Kompromisskandidat, der einzige, der nach vielen Namen, die hier durchdekliniert worden sind, anscheinend noch möglich war.
Viele erinnern sich an den EU-Brexit-Unterhändler. Was zeichnet Barnier denn als französischen Politiker aus? Wie hat er sich da profiliert in den letzten Jahren?
Er hatte in Frankreich mehrere Ministerämter inne. Er war auch mal Abgeordneter und zwar schon sehr jung, sodass er jetzt heute mit seinen 73 Jahren sehr viel politische Erfahrung gesammelt hat. Es war relativ ruhig um ihn in den letzten Jahren. Man hat nicht viel von ihm gehört. Er ist einmal aufgefallen vor der Präsidentschaftswahl 2022. Dort wollte er als Kandidat für Les Républicains, also für die Konservativen, seine Partei aufgestellt werden. Er ist damals gescheitert damit. Aber er hat aufhorchen lassen mit ein paar Positionen, vor allem einem sehr harten Kurs in der Einwanderungs- und der Sicherheitspolitik. Er hatte damals plädiert für ein Moratorium auf die Legalisierung von illegalen Einwanderern. Er hat schärfere Asylkriterien gefordert. Er steht auch für eine Rente mit 65, zumindest war das damals seine Position. Das könnte Macron hoffen lassen, dass er seine Rentenreform retten könnte. Und er gilt ganz allgemein, Michel Barnier, als guter Verhandler, als jemand, der eventuell auch über parteipolitische Grenzen hinweg vermitteln kann.
Sie haben schon ein paar Reaktionen kurz angedeutet, aber vielleicht noch kurz, vor welchen Problemen steht Barnier jetzt als neuer Premier Frankreichs?
Also er hat natürlich als erstes das große Problem, dass er eine Regierung bilden muss in einer Situation, in der überhaupt noch nicht klar ist, mit welcher Mehrheit er überhaupt regieren will. Und dann steht gleich ein großes, wichtiges Thema an, nämlich der Haushalt 2025, ein sehr schwieriges Thema für Frankreich, weil das Land Rekordschulden aufgehäuft hat. Dennoch muss bis Ende des Jahres dieser Haushalt verabschiedet sein. Barnier wird sich außerdem rumschlagen müssen, wenn ich das so salopp sagen kann, mit Dauerthemen wie die Kaufkraft der Französinnen und Franzosen zu erhöhen. Es stehen verschiedene Reformen in der Bildung an, im Gesundheitssektor, bei der Landwirtschaft. Alles Gesetze, die auf Stopp gesetzt wurden durch die politischen Entwicklungen der letzten Wochen und Monate. Und es ist noch überhaupt nicht klar, wie er das angehen will.
Also in diesen Minuten übernimmt Michel Barnier das Amt des französischen Premierministers. Vielen Dank für diese Information an Christiane Käs. Und zum Thema hören Sie auch einen Kommentar bei uns im Deutschlandfunk um 19.05 Uhr. Ein weiteres Mal ist die deutsche Außenministerin auf Reisen im Nahen Osten. Sie wird morgen in Israel erwartet. Heute ist Annalena Baerbock bereits zunächst in Jordanien gelandet. Björn Dahlke begleitet sie.
Die deutsche Außenministerin sagt Jordanien weitere 5 Millionen Euro zu, um Hilfsgüter in den Gazastreifen zu schicken. Aktuell gelangen über den sogenannten Jordanien-Korridor etwa 120 Lkw pro Woche nach Gaza. Neben humanitärer Hilfe geht es in Jordanien auch um eine politische Lösung des Kriegs zwischen der Hamas und Israel. Die Region ist nach den Worten von Annalena Baerbock nur einen Wimpernschlag von einer Katastrophe entfernt. Nur durch intensive diplomatische Bemühungen sei ein Flächenbrand bisher verhindert worden. Mühsam nennt das die deutsche Außenministerin, aber es sei gelungen, die Logik von Schlag und Gegenschlag zu durchbrechen, zumindest vorerst. Die beste Garantie für eine dauerhafte Sicherheit sei eine Zwei-Staaten-Lösung. In der jordanischen Hauptstadt Amman appelliert Baerbock an Israel, bei seinem Militäreinsatz im besetzten Westjordanland verhältnismäßig vorzugehen und auch intensiver gegen Siedlergewalt anzugehen. Andernfalls sei das die Saat für neuen Hass. Baerbocks jordanischer Kollege Safadi reichen die Appelle nicht aus. Er ruft Deutschland auf, klarer Position zu beziehen und in der EU Sanktionen gegen zwei rechtsextreme Minister der israelischen Regierung durchzusetzen.
Informationen von Björn Dahke. Beim derzeit tagenden China-Afrika-Forum wird deutlich, was die Bestrebungen der Staats- und Parteiführung in Peking sind. Massive Investitionen auf dem afrikanischen Kontinent. Die Länder dort nehmen es gerne an. In Europa sieht man diese Verbindungen mit Sorge, dient doch das chinesische Engagement nicht zuletzt auch dazu, den eigenen politischen Einfluss auf diese Weise auszuweiten. Benjamin Eisel.
Die Zusammenarbeit unter anderem in den Bereichen Industrie, Energie, Gesundheit, Landwirtschaft, Handel, Investitionen und Militär soll ausgebaut werden, so Chinas Staats- und Parteichef. Die kommunistische Regierung wolle in den kommenden 3 Jahren umgerechnet 45 Milliarden Euro zur Verfügung stellen, das meiste davon in Form von Krediten, so Xi Jinping. Außerdem wolle er dabei helfen, 1 Million Jobs in Afrika zu schaffen. Was am Ende davon umgesetzt wird, ist schwer zu überprüfen. Klar ist, China möchte sich als starker Partner des afrikanischen Kontinents präsentieren und als Alternative zu den USA und Europa. Inzwischen fließt deutlich weniger Geld aus China nach Afrika als noch vor 10 Jahren. Die Staats- und Parteiführung möchte gezielter investieren, weniger in große Infrastrukturprojekte, von denen sich zahlreiche als Fehlinvestitionen entpuppt haben. Staaten haben sich teils hoch verschuldet. Für viele Länder Afrikas ist China nach wie vor interessant. Die Volksrepublik schenkt ihnen mehr Aufmerksamkeit als die USA und Europa und kritisiert keine autoritären Strukturen, weil diese Chinas Führung selbst an der Macht halten. Das gutieren viele Länder, indem sie zum Beispiel bei den Vereinten Nationen im Sinne Chinas abstimmen. China ist der wichtigste Handelspartner des Kontinents, exportiert allerdings viel mehr, als es importiert. Hauptsächlich bezieht die Volksrepublik Bodenschätze aus Afrika. Das Handelsdefizit vieler afrikanischer Länder ist deshalb riesig. Das Forum für China-Afrika-Kooperation, wie der Gipfel offiziell heißt, geht noch bis morgen. Vertreter aus mehr als 50 afrikanischen Staaten sind dazu nach Peking gereist.
Aus Peking der Bericht von Benjamin Eisel. Der Chef der Internationalen Atomenergieagentur, Rafael Grossi, hat das von russischen Truppen besetzte Atomkraftwerk Saporischschja besucht. Es hat erhebliche Schäden erlitten, wurde von Drohnen getroffen, Stromleitungen sind ausgefallen und einer der beiden Kühltürme in Brand geraten. Zur Lage dort und zu Grossis Besuch mehr von unserer Korrespondentin Andrea Bär.
Unabhängige Medien aus der Ukraine können nicht in russisch besetzten Gebieten arbeiten. Und den Besuch von Grossi vor Ort begleiteten krimmeltreue Propagandamedien. Grossi sagte ihnen: Die Situation ist angespannt, weil es Krieg gibt und wir müssen einen Atomunfall vermeiden. Seien Sie vorsichtig, Herr Grossi, sagte Juri Tschernitschuk, der den IAEA-Chef über das Gelände führte und für die russischen Besatzer als AKW-Direktor fungiert. Der Ukrainer Tschernitschuk war schon vor der Besatzung Anfang März 2022 im AKW Saporischschja tätig. Ein Gericht in der ukrainisch kontrollierten Gebietshauptstadt Saporischschja verurteilte Tschernitschuk im April 2024 in Abwesenheit zu einer Freiheitsstrafe von 10 Jahren. Der Grund? Unterstützung eines Aggressorstaats. Sehr gut, Sie zu sehen. Mit diesen Worten hatte Grossi Tschernitschuk zuvor mit Umarmung begrüßt, was in ukrainischen Online-Foren Unmut auslöste. Allerdings verurteilt Grossi die russische Besatzung des AKWs immer wieder aufs Schärfste. Auf dem AKW-Gelände konnte der IAEA-Chef nach eigenen Angaben eine Wasserpumpstation, ein Lager für frische Brennstäbe und den beschädigten Kühlturm anschauen. Grossi postete auf der Plattform X ein Video, das ihn in dem riesigen, schwarz ausgebrannten Kühlturm zeigt. Ich bin innen, wie Sie sehen. Der Turm ist nicht mehr zu gebrauchen und wird wahrscheinlich irgendwann abgerissen werden. Die Sicherheit des AKWs sei dadurch nicht gefährdet. Man werde die Atomanlage nicht militärisch zurückerobern, das betonte Präsident Volodymyr Zelensky in Kiew. Ich glaube, dass es zurzeit nur politische Mittel gibt und diese diese leider nicht ausreichen. Sonst wäre das Atomkraftwerk bereits wieder unter unserer Kontrolle. Und militärisch sehe ich bisher keine Möglichkeiten. Deswegen muss man das Atomkraftwerk politisch zurückholen. Rafael Grossi traf Präsident Zelensky in Kiew, bevor er ins AKW Saporizhia aufbrach.
Thank you for your support and your team.
Der Präsident dankte dem IAEA-Chef und dem Beobachtungsteam, das im russisch besetzten AKW stationiert ist. Europas größte Atomanlage ist stillgelegt, benötigt jedoch Strom, um die Brennstäbe zu kühlen. Das Atomkraftwerk ist nur noch über zwei Leitungen mit dem ukrainischen Stromnetz verbunden. Die Energieversorgung würde immer wieder durch russischen Beschuss unterbrochen, erklärte der staatliche Betreiber Energoatom. Zuletzt am 2. September. Deswegen sei das AKW zurzeit nur über eine Leitung mit dem ukrainischen Stromnetz verbunden, so Energoatom. IAEA-Chef Grossi ordnete das in Kiew so ein. Ich denke, dass die Situation, die ich oft als sehr, sehr fragil beschrieben habe, für einige Tage eine gewisse Stabilität aufweist. Doch am nächsten Tag kann immer etwas passieren, ein Problem, ein Drohneneinschlag. Oder wenn eine der beiden bestehenden Stromleitungen ausfällt, was bedeutet, dass die Station erneut kurz vor einem Stromausfall steht. In der Vergangenheit gab es davon 8. Daher würde ich ihr zustimmen, wenn wir sagen, die Lage ist wirklich sehr ernst.
Aus Kiew der Bericht von Andrea Beer. Und wir schauen zum Abschluss der Sendung noch in die Niederlande. Nach dem Regierungswechsel dort scheint Schluss zu sein mit der bisherigen Klimapolitik. Die von der alten Regierung noch geforderten Reformen in der Landwirtschaft, um das Klima zu schonen und den CO2-Ausstoß zu reduzieren, sind vom Tisch. Das Geld für neue Agrarkonzepte wird gestrichen. Alternative Pläne aus dem Landwirtschaftsministerium gibt es noch nicht, berichtet Ludger Kacmirczak.
Jeroen van Wijk ist Milchviehhalter in der Nähe von Utrecht. Gemeinsam mit seinen Kollegen in der Provinz arbeitet er seit 2 Jahren an neuen Konzepten für die Landwirtschaft. Eine Interessensgemeinschaft hat bereits konkrete Pläne entwickelt, wie der Agrarsektor nachhaltiger wirtschaften kann. Die alte Regierung hatte solche Konzepte eingefordert, vor allem um den Stickstoffausstoß in bestimmten Regionen deutlich zu reduzieren. Dass das neue Kabinett diesen Prozess nun abrupt beendet, sieht van Wijk mit gemischten Gefühlen.
In erster Instanz denke ich von, oh,
erstmal denkst du, oh, wie schön, denn in den alten Plänen gab es Punkte, die uns nicht gefallen haben. Aber wenn du etwas darüber nachdenkst, bleibt doch eine große Unsicherheit für die Zukunft und das ist schlimm. Die neue Landwirtschaftsministerin Femke Wiersma von der Bauernpartei BBB hat den Etat für Klimaschutzprogramme von 24 Milliarden auf 5 Milliarden Euro reduziert. De facto wird es also keine weitreichenden Reformen im Agrarsektor geben. Und alternative Vorschläge hat die Ministerin, die über die Kuppelshow Bauer sucht Frau den Weg in die Landwirtschaft gefunden hat, auch nicht zu bieten. Letztlich müssen Sie darauf bis zur Vorstellung des Regierungsprogramms in 2 Wochen warten, dann stellen wir das Gesamtpaket vor. Und es wird Sie nicht überraschen, dass es darin einige Änderungen gegenüber den alten Plänen gibt. Ganz ohne Nachhaltigkeitskonzepte wird es aber nicht gehen. Denn nach einem höchstrichterlichen Beschluss ist die Regierung verpflichtet, den Stickstoffausstoß vor allem im Bereich von Naturschutzgebieten deutlich zu senken. Den bereits eingeschlagenen Weg zu einer ökologischeren Landwirtschaft jetzt jäh zu stoppen, hält Laura Brommet vom Bündnis aus Grünen und Sozialdemokraten für Irrsinn.
Ich finde es eigentlich bestürlich Vandalismus.
Für mich ist das behördlicher Vandalismus, denn Den Haag hatte den Provinzen aufgetragen, eine bessere Umweltpolitik zu betreiben. Und das jetzt auf halbem Wege zu stoppen, das geht einfach nicht.
Das kann ich auch nicht.
Selbst in den Reihen der Regierungsparteien regt sich Unmut. Tom van Kampen von der konservativen liberalen VVD, die mit Mark Rutte 14 Jahre lang den politischen Kurs im Land bestimmt hat, wundert sich über den Sinneswandel in seiner Partei. Wir haben in den vergangenen Jahren probiert, es auf eine andere Art und Weise zu versuchen. Und jetzt gibt es Parteien, die denken, dass es anders geht. Deshalb werde ich die Ministerin fragen, welche Pläne sie hat und wie sie die Umweltziele erreichen will. Darauf bin ich sehr gespannt. Ihre künftigen Pläne und den neuen Haushalt stellt die niederländische Regierung traditionell immer am 3. Dienstag im September vor, dem sogenannten Prinsjesdag. Und der dürfte diesmal spannender werden als in früheren Jahren, denn das Den Haager Rechtskabinett will mit weiteren radikalen Maßnahmen aufwarten. Gerade erst wurde bekannt, dass Asylministerin Faber die Zahlungen für die Unterbringung abgelehnter Asylbewerber zum 1. Januar des kommenden Jahres komplett einstellen wird. Das neue Rechtsbündnis macht also ernst mit dem angekündigten Kurswechsel in der niederländischen Politik.
Der Bericht von Ludger Katzmirczak und soweit diese Ausgabe der Informationen am Abend. Ausführliche aktuelle Informationen dann auch in unserer Sendung Das war der Tag um 23.10 Uhr. Mein Name ist Bettina Klein. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.